Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Herzlich willkommen und moin zu Folge 23 von Rollen mit dem Besten, eurem Pen and Paper Podcast für EinsteigerInnen und für Leute, die das schon ein bisschen länger machen. An meiner Seite ist wie immer der liebe und gute Flo, der schon über 15 Jahre auf dem Buckel hat, was das Thema angeht und mich da so ein bisschen rein entführt hat in das Thema. Und wir haben in dieser Folge wieder einen Gast bei uns, und zwar Lukas Voll, Podcaster auch von unter anderem der Sendung mit den gelben Leuten, einen Simpsons-Podcast mit Max Nachtsheim macht er den zusammen, aka Rockstar. Und damit würde ich sagen, hallo Flo, hallo Lukas, wie geht's euch?
Ja, soll ich gerade anfangen?
Ich fang gerne an.
Freue mich, da zu sein erstmal, es ist sehr schön. Ich glaube, ich wurde noch nie so professionell anmoderiert. Das war ein ganz tolles Gefühl gerade.
Mir geht's. Du bist bei Rollen mit dem Besten. Da passiert nur, ja. Das ist alles professionell.
Der professionellste Pen & Paper Podcast Deutschlands, sagen ja auch viele Leute. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich total, da zu sein und bin ehrlich gesagt, ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt, in ein Mikrofon zu sprechen. Einfach, weil ich auch so richtig Bock habe auf heute. Ich bin ja zur einen Hälfte als Podcaster hier und zur anderen Hälfte als Fan. Daher versuche ich da natürlich auch nicht starstruck zu sein und mich ein bisschen rauszunehmen. aber ja, habe einfach Spaß jetzt auf die Folge, die uns jetzt bevorsteht.
Wir freuen uns riesig. Flo, wie geht's dir?
Ich hoffe, ich bin genauso bereit wie du, Lukas, einfach voll zu enttäuschen. nein, mir geht's gut, das ist total toll. Ich meine, wir haben Lukas leider nicht auf dem Schoß, auch wenn ich das total schön finden würde, sondern der ist hier über ein krasses Wunderwerk der Technik, über eine spannende Kamera mit dabei. Und ich würde am liebsten sagen, ich sag nicht welches Programm, weil ich will keine Werbung machen, aber ich weiß gar nicht, welches Programm wir benutzen. Aber da ist Lukas, ich sehe ihn und ich freue mich.
Im Zweifel immer Werbung fürs Internet.
Immer Werbung fürs Internet, okay, das merke ich mir. Aber die wichtige Frage ist, Torge, wie ist das so, wenn du zwischen zwei Menschen sitzt, die Bartwuchs haben?
Hey, das ist ohne Scheiß. Das ist mein Wunderpunkt, ne? Schönen Dank, dass du den jetzt hier auch nochmal aufzählst. Damit haben wir das Niveau auch schon mal eingestellt für diese Folge.
Okay, wo wir gerade bei Niveau sind, es gibt eine Sache, die mich sehr belastet und die will ich direkt loswerden. Da brauche ich euch jetzt beide für, ja? Ich habe nämlich irgendein räudiges Meme auf Reddit gefunden und ich fand das so toll. Gab auch eine kleine Diskussion, also keine Diskussion, wir haben kreativ uns darüber ausgesprochen, meine Freundin und ich. Und zwar, ihr habt doch beide auf jeden Fall Herr der Ringe gesehen, oder?
Sure.
Okay, passt auf, jetzt stellt euch vor, dieses Jahr kommt das Remake raus von Herr der Ringe. Da ich die ganze Trilogie natürlich, ballern die da ein Stück durch, ja? Wenn ihr den Cast besetzen dürftet, mit dem Ziel, das so schlecht wie möglich umzusetzen. Welche zwei, drei Leute würdet ihr austauschen, damit dieser Film so richtig in die Hose geht, ja? Oh. Also ich fand zum Beispiel die Idee super gut, dass Legolas von Vin Diesel gespielt wird.
Stark. Also ich hatte tatsächlich Vin Diesel im Hinterkopf, aber war jetzt nicht direkt bei Legolas, aber sehe ich. Ich würde gern Nick Cage, den man über das CGI altern lässt, als Gandalf.
Geil. Was haltet ihr von Otto Walkes als Saruman?
Junge, Alter.
Oder eine andere Idee, die ich noch hatte, wie heißt nochmal die Spinne bei Herr der Ringe? Ich will immer Aragog sagen, aber die aus Harry Potter.
Aus Harry Potter.
Kankra?
Ja.
Ja.
Passt auf, ja. Kankra wird gespielt von Nina Hagen.
Wo hast du das alles hergegraben? In welchen Subreddits treibst du dich so rum, Flo?
Ja, du darfst jetzt nicht ausweichen, ja. Ich brauche jetzt deine Starbesetzung.
Meine Starbesetzung.
Für Herr der Ringe 2022. Oh.
Das ist gar nicht so leicht.
Till Schweiger als Boromir?
Ich finde das krass, wie du auch gerade nur auf so deutschen Schauspielern setzt. Ich versuche das gerade so ein bisschen international zu denken. Und überlege gerade, wer so einen Cast runterziehen würde.
Mhm. Ja, aber wenn ich an schlechte Schauspieler denke, denke ich automatisch an deutsche Schauspieler eigentlich.
Ich finde es ein bisschen gruselig, weil Till Schweiger hätte ich auch als Boromir besetzt. ich möchte, solange wir das Ganze noch als eine deutsche Turbis-Produktion planen, vorschlagen für Merry und Pippin Wilson Gonzales und Jimmy Blue Ochsenknecht.
Oh Gott!
Ach fuck. Ich habe auch erst gedacht, wie witzig wäre es, wenn eigentlich jeder Hobbit von Matthias Schweighöfer gespielt wird.
Auch schön.
Oh Gott, da komme ich mit, also ich komme da, egal was ich sage, da komme ich nicht mehr ran. Richtig. Also ich glaube, da ist, das ist unübertrumpfbar.
Dwayne The Rock Johnson als Gimli, Danny DeVito wäre, glaube ich, auch ein super Bilbo.
Ja, oder vielleicht auch irgendwie Jason Statham als Aragorn oder so.
Aber das ist ja fast schon zu passend, ey.
Was? Aber dann natürlich auch mit Glatze und so, also mit
und im Anzug, das passt
und dem Anzug natürlich.
Den hat er
und an. Das ist quasi so ein bisschen wie der Transporter-Plot halt, nur eben, dass er da die Hobbits irgendwie ein bisschen begleiten muss.
Die Hobbits sind praktisch sein Paket.
Richtig.
Vielleicht um da rauszuführen, einfach auch, weil ich letztens ein Video zur tollen Kochshow Cooking with Paris gesehen habe. Eowyn gespielt von Paris Hilton. Und ich glaube, damit ist der Cast dann auch perfekt.
Ich wollte gerade noch versuchen, Keanu Reeves da irgendwie reinzupacken, als Person, die das dann irgendwie trägt. Aber fuck. Oh Gott, Christian Haydensen. Hayden Christensen.
Ja.
Als Anakin, der ist auch dabei. Der ist genauso, wie er ist. Das ändern wir auch nicht. Der hat die gleiche Frisur, der hat auch ein Laserschwert. Das bist einfach mit drinne. Weil vielleicht wird der neue Film ja irgendwie von LucasArts irgendwie ein bisschen gesponsert.
Ja, aber wir sind ja wegen was ganz anderem hier. Wegen Pen and Paper, auch wenn es sicherlich die Möglichkeit gibt, ein Herr der Ringe Pen and Paper mit einer kruden Starbesetzung irgendwie so ein bisschen für sich umzumodeln. Wenn man denn Bock hat, das Ganze so ein bisschen ins Humorvolle zu ziehen.
Stichwort für einen Einwurf. Ich habe vor 15 Minuten in meiner Stamm-D&D-Gruppe die Frage von unserem Spielleiter für D&D bekommen, ob wir Interesse hätten. Es gibt einen Herr der Ringe Mittelerde 5e-Hack mit relativ vielen deutschsprachigen Büchern sogar. Ob das nicht was für uns wäre. Und ich habe natürlich einfach nur in einem GIF geantwortet mit Du hast meinen Bogen.
Das ist auch die einzige und korrekte Antwort, die man da droppen kann, auf jeden Fall.
Aber im Dezember kommt auch
Freelix-Version von Herr der Ringe.
Zweite Edition von The One Ring. Oh, yes.
Das wird auch nochmal spannend. Floß und meine Geschichte, was Pen and Paper angeht, kennt ihr da draußen, wenn ihr zumindest die anderen 20 plus Folgen da draußen schon gehört habt. Lukas, erzähl du doch mal nochmal bitte eine Kleinigkeit über dich vielleicht. Was geht bei dir so ab? Und wie hat das ganze Thema Pen and Paper bei dir angefangen?
Also mit dem, woher mich Leute aus dem Internet kennen könnten, nämlich dem Podcast, hast du ja praktisch schon perfekt eingeleitet. Sendung mit den gelben Leuten, auch immer mal wieder aufgetaucht im Autokino. Wir sprechen über die Simpsons, ich spreche viel über Popkultur. Mit Pen and Paper hatte ich bis vor einem Jahr gar keinen Kontakt. Ich fand es immer irgendwie ganz nett, aber konnte es mir auch nicht so vorstellen. Und dann kam Corona und man hat sich nach Dingen umgesehen, die man zu Hause und gegebenenfalls auch online machen kann. Und da war Pen & Paper halt die Idee. Es hat sich eine Gruppe gebildet aus einem Discord raus. Und wir sind eingestiegen mit den ganzen Rocket Beans-Systemen, also die ja teilweise auf How to Be a Hero basieren. Teilweise ist das, glaube ich, ja mittlerweile was Eigenes. Und sind dann über Call of Cthulhu und D&D und Monster of the Week gerade so ein bisschen durch. Also regelmäßig, alle zwei Wochen wird D&D gespielt, da bin ich als Spieler dabei. Und Spielleitung mache ich ja in Cthulhu und das ist ja irgendwie auch so ein Stück weit hier ein verbindendes Element, weil Torge, du und ich, wir hatten ja in der gleichen Woche unser erstes Mal Spielleiter sein.
Genau.
Und die Frage, die ihr irgendwie auf Instagram hattet mit hier Spielleiter-Tipps, wer hat was, wir suchen Fragen. Ich war so, das ist das perfekteste Timing, was ich mir je vorstellen konnte, weil ich saß da, hatte das Abenteuer aufgeschlagen und war so, okay, das ist also ein Abenteuer und ich bin jetzt Spielleiter. Cool.
Ist das einer von diesen wilden Werbealgorithmus-Geschichten, die mir das jetzt hier in die Timeline gespielt haben?
Komisch, das ist gar nichts von Wish oder Alibaba.
Und unten drunter stand dann noch so irgendwie Sternchen bezahlt mit Jackfruit-Geld.
Genau. Man muss ja noch mal kurz einwerfen, dass Lukas auch sich verantwortlich zeichnet als einer der ersten, kann man dazu Fanart sagen, Creator quasi für die Spielleiter-Pro-Tipps von Rollen mit den Besten. Also könnt ihr gerne noch mal auf unserer Instagram-Seite einmal ein bisschen runterscrollen, da findet ihr noch einen ganz tollen Beitrag, den Lukas uns damals geschickt hat.
Da habe ich auch wirklich, also die Schönschrift komplett rausgeholt. Und ich muss sagen, es ist eine Liste, auf die schaue ich immer noch gerne und ziehe da viel Weisheit raus.
Ja, da ist aber auch wirklich
ich hoffe, der hängt eingerahmt bei dir irgendwo im Zimmer.
Ich meine, das muss ja Stunden gedauert haben. Nee, aber
ich hätte keinen Platz direkt.
Ja, genau. Also Flo, ich glaube auch, das wird auf jeden Fall einiges an Arbeit, wird er da reingesteckt haben. Wahnsinn.
Also mehr als wir in unsere Folgen. Ach Gottchen. Schön. Wo waren wir? Ach, Pen and Paper, das Ding, was wir da spielen, ne? Mhm. Du hast gesagt, du spielst Call of Cthulhu leitend. Mhm. Alle zwei Wochen D&D.
Genau, also Call of Cthulhu machen wir so One-Shots. Ich schreibe gefühlt seit Monaten an einer Kampagne, die aus einem One-Shot entstanden ist. Was man so macht, ne?
Was man so macht, ja, wenn man da irgendwie hängen bleibt.
Viele Ideen haben, viele Quellenbücher kaufen, wenig davon jemals spielen. Aber das ist so der aktuelle Weg. Hoffentlich bald Delta Green, das ist ein System, was ich aktuell sehr spannend finde, was ja auch in diese Cthulhu-Horror-Richtung geht. Weil ich sagen muss, also gerade als Spielleiter, diese Horror-Aspekte und dieses Übernatürliche, das macht mir schon sehr viel Spaß. Also da habe ich auch einfach Spaß, meine Gruppe oder beziehungsweise meine Gruppen da teilweise dann durchzuscheuchen und denen das fürchten zu lernen. Das hat einfach...
Das ist ja auch so eine schöne Form des Horrors, finde ich, ne? Also das ist so, da haben wir auch in der letzten Folge, wo wir einen Spieleautoren von Free League interviewt haben, auch kurz drüber gesprochen, dass eben das Schöne an so diesem Pen-and-Paper-Horror, der da entstehen kann, oder dieser Spannung, eben nicht so zu vergleichen ist jetzt mit diesem typischen Jumpscare-Horror, den man irgendwie aus Horrorfilmen oder sowas kennt, sondern dass man da wirklich eher dieses Schaurige hat, ne? Dieses, ja, es läuft einem etwas eiskalt den Rücken runter und man ist halt einfach auch investiert, so anders als eben bei einem Film oder so.
Du kannst ja auch irgendwie viel subtiler und langsamer deine ganze Atmosphäre aufbauen. Und ich find's halt, also ich find der reizvolle Aspekt ist halt auch, dass du ja immer so ein bisschen den Blick der Spieler leitest und da so ein bisschen die dann auch in diese Welt reinführst. Und du aber nie sicher sein kannst, was passiert. Was ja irgendwie dann das Ganze nochmal sehr auf ein Level der Improvisation einfach hieft.
Ja, das macht ja mitunter auch einfach am meisten Spaß, dass man... Es ist irgendwie für mich immer so eine kleine Challenge, wenn ich mit den Leuten spiele und es passieren Sachen, die habe ich jetzt nicht eingeplant, und dann freue ich mich halt immer, wenn ich das irgendwie bewältigen kann. Mhm. Und im Idealfall ja auch irgendwie die Story fördern kann und weiter pushen kann. Und ja, ich verstehe voll, dass du da in Call of Cthulhu ein bisschen hängen geblieben bist, weil das System dafür einfach super ist. Es ist super einfach zu leiten an sich und es erlaubt halt auch irgendwie diesen Horroraspekt, den du jetzt vielleicht nicht so in 5e oder so umsetzen kannst.
Ja.
Weil jede Spielfigur in 5e ist einfach durch ihr Dasein kompetent in irgendwas. So. Und kann sich, ich sag mal, wehren. Kann irgendwie zaubern, hat irgendwelche krassen Moves drauf oder x Hitpoints und kann einfach nicht down gehen. Und das ist in Call of Cthulhu ja nicht so, weil du hast ja diesen klassischen Horror-Cocktail, der aus den gleichen Teilen so eine Hilflosigkeit, Isolation und irgendwie Gewalt besteht. Mhm. Ja, und Gewalt muss jetzt nicht Gore und Körper sein, sondern auch Sachen, die einfach dein Inneres angreifen oder die irgendwie mit deiner Psyche spielen. Und finde ich ganz, ganz schwer umzusetzen in D&D. Ich meine, es gibt so Sachen wie Curse of Strahd, die, oder Fluch des Strahd, die irgendwie versuchen, gruselig zu sein. Aber keine Ahnung, du spielst seit 5e so. Du weißt eh, was passiert und wie die Mechaniken funktionieren, wie die Zahlen jetzt irgendwie alles machen werden. In Call of Cthulhu ist vieles einfach ungewiss. Und wenn man Call of Cthulhu leitet, lernt man, glaube ich, auch relativ schnell, dass man den ganzen Dingen einfach keinen Namen gibt. Und dadurch, dass die Sachen keinen Namen haben und du ja auch deinen SpielerInnen nicht erklärst, wie funktioniert jetzt dieses Monster oder wie funktioniert das, hast du diese coole Ungewissheit, die dich halt auch irgendwie rätseln lässt, und du hast jetzt nicht dieses so, solange da jetzt keine 12 auf den Tisch fällt, ist alles gut für mich.
Ja, ich muss auch sagen, ich spiele D&D total gerne. Also 5e finde ich ein schönes System. Das ist aber auch gerade so die Grenze an Crunchiness, die mir noch Spaß macht. Alles drüber an Komplexität wären mir schon zu viele Zahlen. Und ich habe gemerkt, ich bin als Zuschauer sehr an diesen ganzen D&D Actual Plays hängen geblieben und fand das total cool. Habe gesagt, boah, das würde ich total gerne leiten. Und desto mehr ich selbst Erfahrung als Spieler sammle, merke ich, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu leiten. Dann irgendwie mit Challenge Ratings Monster raus und dann haben die alle Werte und Sondereffekte. Bei Call of Cthulhu kann ich ein Messer fliegen lassen, mir dann angucken, okay, wie viel Schaden soll das ungefähr machen? Und dann ist das gut. Also,
das heißt, du hast The Haunting gespielt.
Ja, wir haben The Haunting gespielt. Ich habe unfassbar viel improvisiert, muss ich sagen, weil ich Naja, ab einem gewissen Punkt waren sie im Haus. Ich wollte nicht mehr, dass sie gehen. Also habe ich ein bisschen dafür gesorgt, dass sie nicht mehr gehen. Und ich weiß nicht, ist das ein, also kann man über das Abenteuer reden? Spoilert das? Ist das,
Ich meine, The Haunting ist Teil der Schnellstartregeln von 7e, glaube ich, mittlerweile offiziell. Ich meine, The Haunting ist schon immer da. Das ist, glaube ich, seit 20 Jahren immer dieses so, wir gehen auf eine Convention, da ist ein Call of Cthulhu-Stand und dann kommst du da an und die sagen, hey, hier ist The Haunting, komm, wir spielen das jetzt. Ich meine, Torg hat es ja auch gespielt.
Genau, das wäre ja auch meine erste Cthulhu-Erfahrung tatsächlich mit dir damals, ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie lief das bei euch beiden vom Erlebnis her anders? Von dir einmal als Spieler mit mir? Mhm. Und natürlich, was für ein Wahnsinn hat Lukas da abgezogen? Und kam die Simpsons vor?
Ich kann ja gerne nochmal ausholen. Also das, ich habe da natürlich schon auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Genau, aber ich erinnere mich eben an einen sehr spannenden Abend auf jeden Fall. So, und ich habe eben einen Ermittler gespielt, der eben, also man muss eben sagen, das war eben eine, also ich war alleine, so eben nur mit Flo als Spielleiter. Ja. Und was mir da eben sehr entgegenkam, ist, dass er eben auch noch die Rolle eines anderen NPCs noch übernommen hat, an den ich mich dann quasi immer mal wieder auch wenden konnte. So, und ich glaube, das hat mir einfach einen guten, oder dazu beigetragen, dass ich einen guten Einstieg in das System hatte, auch was die Regeln anging. Und auch was das Roleplay anging, wenn dann eben das nicht immer nur war quasi Rollenspieler gegen Spielleiter, sondern eben auch mal Rollenspieler zusammen mit dem Rollenspieler. So, und ja, das war eine super spannende Erfahrung. So, ich habe mir meine Notizen gemacht. Du hast echt, also Flo hat echt tolle Handouts vorbereitet gehabt. Und ich habe da auch tatsächlich Pen and Paper dran gelernt, tatsächlich an dieser Session, ne? Weil man eben da so die einen Eindruck von dieser Freiheit bekommen hat, die man eben hat. So, von wegen, hier, du musst irgendwie Hinweise suchen, dafür kannst du irgendwie zur Polizei gehen, dazu kannst du irgendwie in die Bibliothek gehen, sag, was du machen willst. So, und dann konnte ich mir das eben aussuchen und habe dann dementsprechend die Hinweise gefunden, die es dann eben vor Ort, die da irgendwie platziert waren. Und ja, und je länger die Session ging und je tiefer ich da reingezogen wurde, desto verrückter wurde das natürlich. War dann eben am Ende auch in dem Haus natürlich. Mhm. Flo hat mich auch nicht mehr rausgelassen. Und es wurde alles verrückt. Und ich habe mir eben versucht, auch so ein bisschen immersiv dann quasi meinen eigenen Notizblock zu schreiben. So ähnlich, wie ich das auch gemacht hätte, wäre ich irgendwie so ein Ermittler zu der Zeit gewesen. Na, so einen kleinen Notizblock, ne, wo ich dann irgendwie mir die Namen aufgeschrieben habe von Leuten, mit denen ich gesprochen habe oder eben die Hinweise aufgeschrieben habe und habe mich dann tatsächlich auch, war ich auch im Nachhinein betrachtet, sehr überrascht von mir, dass ich mich habe so gut gehen lassen können, dass meine Notizen auch einfach immer verrückter geworden sind. Also ich habe dann quasi auch irgendwann, ich sag jetzt, ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, ich müsste den nochmal raussuchen, aber auch einfach irgendwann sowas raufgekritzelt wie Mörder. Und das habe ich dann aber mit meiner linken Hand geschrieben, damit das so ein bisschen kritzeliger wirkt. Einfach um für mich irgendwie da so ein Feeling für zu haben. Und das hat ja für mich super geklappt.
Ich finde, das ist auch ein großer Vorteil von dem Cthulhu-System, beziehungsweise einfach von der Art, wie schlank die Regeln dann teilweise doch sind, dass du da auch super viel einfach über das gemeinsame Erzählen hinkriegst. Also ich habe das jetzt mit vier SpielerInnen gespielt, die alle Call of Cthulhu schon kannten. Also das ist praktisch meine Call of Cthulhu-Gruppe. Und das war jetzt aber das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt einen One-Shot, gebt euch bitte nicht zu viel mit euren Charakteren, weil wenn ich die umbringen kann, bringe ich die um. Wenn die irre werden, werden die irre. Und ich habe aber teilweise einfach auch komplett vergessen, denen jetzt explizit zu sagen, wenn sie so und so viel Sanity verloren haben, du denkst jetzt das. Da sind die teilweise komplett von selbst drauf gegangen. Also ich hatte einen unfassbar schönen Moment, weil meine Figuren alle nicht so sehr am Leben zu hängen schienen, dass einer gesagt hat, hier ist alles sehr gruselig, ich gehe erstmal auf Toilette, wie man das so macht. Und dann habe ich mich halt entschieden, was jetzt, glaube ich, cool wäre, wenn der Raum überall anfängt zu bluten. Und dann ist er so beim Händewaschen, schaut hoch und sagt, du siehst im Spiegel, dein Spiegelbild ist komplett normal, aber irgendwas stimmt mit den Fliesen hinter dir nicht. Und dann ist praktisch Blut durch die Ritzen der Fliesen gedrungen. Und
sehr schön.
Er hat, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, nur 4 Sanity verloren, aber er war natürlich panisch, hat dann die Fliese angefasst, um rauszufinden, was da los ist. Und in der Zeit kam eine andere Figur auf die Idee, mal zu schauen, was da eigentlich in dem anderen Schlafzimmer so raschelt. Und dann hatte ich plötzlich zeitgleich 2 Investigatoren, die beide nicht so sehr am Leben zu hängen schienen und parallel ihre größten Horrormomente hatten. Und alle sind in das zweite Zimmer gerannt und er stand immer noch an dieser Fliese und hat versucht, panisch irgendwie rauszufinden, was da los ist. Und ich finde das geil, weil wenn du eine Gruppe hast, die da ein bisschen eingespielt ist, musst du denen gar nicht mehr eine Cue geben. Du sagst denen, okay, du verlierst jetzt Sanity und da passiert XY und die reagieren drauf. Und dann kannst du plötzlich zusammen wahnsinnig werden. Und das finde ich immer sehr schön.
Ja, das klingt spannend. Darf ich fragen, wie du das quasi im Game gemacht hast, dass du da die Überleitung gefunden hast, wenn du sagst, diese beiden Szenen sind quasi parallel abgelaufen? Mhm. Also hast du das auch geschafft, quasi das einigermaßen gut rüberzubringen?
Das war für mich am Anfang ein bisschen herausfordernd, weil die, ich hatte das Gefühl, und da haben wir auch danach drüber geredet, dass es so ein bisschen auch die Idee war, wir verhalten uns ein bisschen mehr wie Horror-Klischees. Das heißt, die haben sich sehr viel aufgeteilt. Und dann hat das teilweise tolle narrative Momente gebracht, weil die eine Gruppe ist hochgegangen, die andere stand noch unten. Und dann habe ich die Gruppe unten zum Beispiel auf Horschen würfeln lassen. Und dann haben sie oben Schritte gehört. Aber am anderen Ende vom Raum. Und dann war da schon mal wieder ein bisschen Spannung aufgebaut, dann habe ich wieder die Szene gewechselt und ich habe immer versucht, die Schnitte so zeitlich zu timen, dass man jetzt nicht erstmal das eine Zimmer komplett fertig erzählt und dann zum nächsten geht, sondern dass die immer auch ein bisschen aufeinander reagieren können. Ich muss aber ehrlich sagen, aus Spielleitersicht war das schon herausfordernder, als wenn die als eine Gruppe zusammenlaufen und sie dann Raum für Raum abgehen. Hat aber auch ein bisschen was dazu beigetragen, weil plötzlich sind da halt nicht drei Leute, die dir helfen können, sondern du stehst halt vielleicht alleine in dem Raum. Und das Bett greift dich an.
Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden. Also ich habe auch in meiner ersten Cthulhu-Session eben in dieser Geschichte, die von den Rocket Beans bereitgestellt worden ist, ähnliches Problem in Anführungsstrichen gehabt, als jemand, der das erste Mal ein Spiel geleitet hat, eben wenn es dann dazu kam, irgendwie das Zeitmanagement im Blick zu behalten. So, was passiert in diesem Moment in diesem Raum und was passiert in diesem Moment in diesem Raum und bei diesem Charakter und wo sind die jetzt gerade alle? Das alles so ein bisschen für sich übersichtlich zu halten, war für mich auf jeden Fall eine Sache, die schon problematisch war, aber eine Sache ist, die ich glaube, sich irgendwann legt, natürlich auch mit der Erfahrung.
Wie ging das aus bei euch mit The Haunting?
Es haben alle überlebt, was ich überraschend fand. Zwei waren auch noch halbwegs geistig gesund. Am Ende haben sie den geheimen Kellerraum gefunden und das Abenteuer auch erstmal aufgelöst, sag ich mal. Ich fand es aber total interessant, weil was es diesmal gegeben hätte, und ich war froh, dass das in einem One-Shot passiert wäre, dass ein Erste-Hilfe-Wurf bei jemandem, der noch 3 Hitpoints hatte, kritisch gescheitert ist. Und meine spontane Idee dann war, würfel mal ein D4, wie viel Schaden du jetzt machst, dadurch, dass du auf der falschen Stelle drückst, um die Blutung zu stillen. Und es zum Glück nur eine 1 war und diese Person nicht beim Versuch, Erste Hilfe zu leisten, die andere Figur umgebracht hat. Aber also es ging relativ glimpflich aus. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen härter sein können.
Ja, aber das kommt. Ich glaube, man muss auch erstmal lernen, wie hart sind eigentlich die Dinge, die ich da tue. Mhm. Weil manchmal wirkt das so mit, hey, ich mach dir, keine Ahnung, 1d4 Damage nicht so schlimm. Mhm. Und dann haut es auf einmal mega rein. Oder man, ich weiß nicht, hab mal ein Abenteuer gebaut, wo ich eigentlich eine relativ leichte Sanity-Falle eingebaut habe, die, glaube ich, 4 Sanity-Damage gemacht hat. Was nicht so viel ist, das steckt eigentlich jeder weg. Ja? Aber ich habe natürlich auch den Ideenreichtum meiner SpielerInnen unterschätzt, wo einer halt einen absolut draufgängerischen Großwildjäger gespielt hat, der halt echt nicht so viel Willpower hatte, ja. Und der hat diese 4 Sanity halt dann gefressen und war mad für den Rest der Session und ist komplett ausgerastet und halt, dann geht da diese Spirale los, ne? Ja. Der Typ geht in den Raum, fässt diese Fliesen an als Beispiel, kommt mit einem Knacks im Kopf wieder raus, redet wie ein Kack. Auf einmal müssen die anderen Leute auch Sanity würfeln, weil er macht richtig seltsame Dinge, ja. Auf einmal würfeln die aber auch schlecht. Und du hast noch gar nichts gemacht in der Spielleitung. Du hast noch nicht mal wie den Geist ausgepackt oder das Messer, sondern 4 SpielerInnen stehen vor einer Couch, einer brabbelt, alle rasten auf einmal aus. So. Man fragt sich so, was passiert hier gerade? Warum wird es immer schlimmer? Wann spielen wir dieses Abenteuer und warum seid ihr eigentlich schon alle so gut wie tot? Und manchmal läuft das so und andere Male denke ich mir so, ich gebe jetzt richtig Gas und ich habe richtig Bock, dass hier jetzt auch mal ein bisschen Blut fließt und so. Und dann passiert nichts. Weil es irgendwie nicht klappt, weil die einfach zu gut würfeln oder einfach mich auch lesen können, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Tötungsintentionen in den Augen habe. Mhm. Und das ist auch immer so das Spannende. So, und daran wächst man ja auch, dass man diese Nuancen irgendwie auch erkennen kann.
Ich finde es halt, ich glaube, vielleicht ist es ein Faktor, der mich da auch noch so ein bisschen zurückhält. Ich habe ja das erste Abenteuer gegenüber mehrere Abende. Und Ich glaube, ich sag den Titel nicht, aber ich sag mal so, am Ende ist es so, dass eine größere Gottheit beschworen wird. Und Überraschung, in Cthulhu ist es nichts Gutes, wenn die beschworen werden. Und es war praktisch so, dass am dritten Abend dieses Abenteuers die Kombination aus ich werfe einen Trefferwurf für den umherfliegenden Göttertentakel mit einer 2 zu das Ausweichen scheitert kritisch. Also das war halt, ich weiß gar nicht, ein 98 oder so. Und dann war ich in dieser Situation, dass ich glaube, die Trefferwürfel waren 16 mal D12 oder so. Es war eine absurd hohe Treffermenge. Ich habe dreimal nachgelesen und war so, okay, ich werfe jetzt einfach ein W100, weil dann ist es ja von der Menge her irgendwie sinnvoller, als wenn ich es so mache. Und dann habe ich diesen W100 gewürfelt und kam auf 90 Schaden, die ich dieser Person zugefügt habe. Und dann war ich praktisch aus der Situation von, okay, das ist gerade alles mega dramatisch. Die müssen irgendwie noch rausfinden, wie sie das verhindern können. Sie müssen noch Unschuldige retten. Ja, und jetzt muss ich erstmal einen Charakter umbringen. Und das war halt auch, wir hatten uns nicht auf einen One-Shot geeinigt. Das heißt, da war richtig Zeit drin geflossen. Da war ein Background da. Also, okay, es ist mir schwer gefallen. Es tut mir immer noch ein bisschen leid, aber tatsächlich alles, was daraus entstanden ist, war sehr schön. Weil dann habe ich halt erzählt, wie sie gerade noch 2 Kinder wegziehen kann. Und dann trifft die Figur dieser Tentakel und sie, ihr hört ein Brechen und sie kommt halt leblos zu Boden. Und alle waren plötzlich so, fuck, wir können hier ja wirklich sterben. Die Intensität wurde viel größer. Und was mich tatsächlich so ein bisschen interessieren würde, um so eine Frage in den Raum zu stellen, wie behandelt ihr Spielertode? Oder hattet ihr das jetzt schon in euren Runden? Ich glaube noch nicht, oder? So richtig.
Ich glaube, es ist auch eher eine Frage, die sich dann an Flo richtet.
Hi. Direkt natürlich systemabhängig, so, ne? Spielen wir 5E, spielen wir Pathfinder, relativ egal, weil du kannst an jedem Kiosk irgendwie eine Schriftrolle der Wiederbelebung kaufen.
Genau.
Oder, keine Ahnung, wirfst einen Diamanten in den Tempel, wirfst die Leiche hinterher und sie kommt wieder raus und alles ist wie vorher. Cthulhu, Delta Green und so weiter ist natürlich anders. Es gibt Systeme, die leben so ein bisschen von Spielertoden. Wenn man zum Beispiel jetzt in Richtung 40k, und ich weiß, da hängst du ja auch ein bisschen drin, denkt, da gibt es dieses System, das heißt Only War. Da komme ich nachher auch noch mit der Pen-and-Paper-Legende nochmal drauf zu. Da spielt man halt diese Guardsmen, ja, diese ganz normalen Soldaten, sag ich mal, in einer Welt, die voll mit riesigen, keine Ahnung, halt Monstern ist. Du hast Dämonen, du hast dann welche krassen Space Marines, du hast einfach riesige, ich werde dich jetzt fressen, Viecher und aufgepumpte Orks und sowas. Wenn man sich da die Stats anguckt, ja, du hast jetzt deinen Guardsman mit 9 Trefferpunkten und der hat, keine Ahnung, der hat dieses Lasergewehr mit 0 Armor-Penetration und das macht 1d8 Schaden, ja. Und dann kommt ein Ork, einfach der Standard-Gegner in dem Spiel, der hat dann wie 27 Trefferpunkte, ignoriert die ersten 6 Damage, die er bekommt, weil es ihm egal ist. Deine Waffe macht im Idealfall 8, ja, das heißt, du kannst ihm 2 Damage machen und, seine Axt macht nur 1W6 Schaden plus 10 wegen seiner Stärke. Das heißt, wenn er dich trifft, fliegt ein Arm oder ein Bein, ja. Und du spielst dieses Spiel mit einer Gruppe aus irgendwie 5 Guardsmen, die draufhalten auf dieses Vieh, der alleine da ist, so als der niedrigste Rank-and-File-Soldat, den dieses Gegner-Frakturen-Ding, Fraktion-Ding da am Start hat. Und die kriegen den ums Verrecken nicht tot, ne? Mhm. Halt ums Verrecken nicht. Und der gibt sich ja nicht mal mehr Mühe, weil einfach seine natürliche Resistenz sagt so, nö, ich block halt deine Laserwaffe mit meiner krassen Brustmuskulatur so. Und dann gehen Spieler drauf, so. Das geht ganz, ganz schnell. Ja. Only War kannst auch sehr schnell neue Figuren bauen. Das lebt auch ein bisschen davon, dass du neue Figuren weiter in dieses in diesen Meatgrinder, in diesen Fleischwolf da reinwirfst. Und da ist das irgendwie in Ordnung. Mhm. Das wird auch, glaube ich, von den Leuten, die das Spiel erwarten, die das Spiel spielen, auch irgendwie erwartet. So, die wollen, dass diese Story irgendwie ganz, ganz hart ist, damit so die Figuren, die da durchkommen, auch irgendwie so ein richtiges Helden-Epos halt haben. Ne? Ja. So, du bist dieser Rekrut, der irgendwie in diesen Haufen da geworfen wurde, du kamst am Ende wieder raus. So, dir fehlt vielleicht ein Arm und ein Auge und du hast irgendwelche Implantate bekommen und keine Ahnung, bist total durch im Kopf und so, aber hey, du lebst so. Und die anderen halt nicht, deswegen bin ich besser als die. Call of Cthulhu ist da sensibler, weil da fließt Arbeit in die Figuren, Backstory-mäßig, rollenspielmäßig ist das tiefer als jetzt sowas wie, ja, Only War. Da muss man einfach gut auch mit dem Tod umgehen. Also Call of Cthulhu und Delta Green sind die Spiele, wo ich sage, ich schummel nicht mit den Würfeln. Ne? Mhm. Bei D&D mache ich das manchmal, weil es mir auch einfach zu nervig ist, diesen Wiederbelebungsprozess heute das fünfte Mal zu machen. Bei Call of Cthulhu schummel ich ungern mit den Würfeln, auch einfach, weil die SpielerInnen die Möglichkeit haben zu pushen. Hm? Vom Ding hast du jetzt ja die Möglichkeit, selber einmal zu sagen, nö, ich schummel mit den Würfeln so. Und dann muss ich das nicht für dich tun. Und in Call of Cthulhu stirbt man auch eigentlich nicht unverdient, weil man sich immer in Situationen eigentlich selber begeben hat, die dich jetzt umbringen. Und wenn die Spielleitung ihre Arbeit richtig macht, dann weißt du auch schon 15 Minuten, bevor was Schlechtes passiert, so, Alter, das ist richtig dumm, was wir hier tun. Lass mal diese Situation vermeiden. Ja, wenn es dann dazu kommt, dann musst du das auch irgendwie durchziehen. Das Wichtige ist, dass es nicht beiläufig ist, dass du nicht einfach sagst, so, keine Ahnung, das Monster schlägt zu und der Typ fällt um und jetzt ist blöd und alle laufen weg. Ja. So, dann du brauchst eine Dramatik, weil du willst ja auch eine Geschichte erzählen. Und im besten Fall hat die Person, die die Figur spielt, die gerade stirbt, eine coole Erfahrung dabei, wie sie ihre Figur verliert. Und hat eine Story danach und hat irgendwie, so wie du es meinst, mit die rettet diese Kinder oder die hat irgendwie ein Last Standoff und der Rest kann weglaufen und opfert sich irgendwie. Das ist immer cool. Damit kann man arbeiten, das macht auch Spaß und dann spielst du noch 20 Sessions und alle, keine Ahnung, in-game trinken irgendwas und denken an, weißt du noch, Harald damals, als er sich vor den Bus geworfen hat, das war richtig cool, so, ne? Klingt besser als, weißt du noch damals, als Harald von dem Bus überfahren wurde. So. Also das ist so ein ganz, ganz, das ist so ein ganz kleines Detail, was du ja eigentlich nur dadurch tauscht. Und dadurch ist es aber eine schöne Geschichte, von der diese Story halt wächst. Ne? Im irrigen Fall ist es auch gut in Call of Cthulhu, weil das motiviert die Spieler weiterzumachen. Hm. Die SpielerInnen merken, okay, wir haben hier Konsequenzen, das alles ist irgendwie gefährlich und es ist nicht so Larifari. Und wenn du ein richtiger Assi bist, kommt der Typ als NSC 4-5 Sessions später wieder und alle drehen durch.
Ja, also ich muss mal sagen, was ich auch mir gedacht habe und ich habe jetzt auch, als ich mich heute natürlich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, immer mehr gemerkt, dass ich immer mehr aus so, also ich komme halt eigentlich aus dem Aspekt Geschichten erzählen ins Rollenspiel und nicht von den Regeln her und hatte dann so ein bisschen A, den Wunsch, ne, ihr A, noch so einen Moment zu geben, der halt heldenhaft ist und nicht irgendwie beiläufig. Und was mir wichtig war, war irgendwie zu zeigen, okay, die Figur war jetzt ein Abenteuer dabei, aber die halt halt nach. Und tatsächlich ist dann als Übergang zum nächsten Abenteuer die Kontaktaufnahme mit einer Geheimgesellschaft zustande gekommen. Die dann auch, und dann haben alle einen Brief bekommen, und naja, sie war halt tot, ne? Aber dann haben die Eltern einen Brief von dieser Geheimgesellschaft bekommen und haben praktisch erzählt, okay, sie ist für eine wichtige Sache und so, und die Figur war eine aufstrebende Architektin in den 20er Jahren in Deutschland und meine übermächtige Geheimorganisation hat dann auch einfach mal eine Professur gestiftet an der Uni der Stadt, die sie gerettet haben mit dem Namen.
Voll gut gelöst, ja.
Ich fand's dann irgendwie, das hat mich an dem Abend total unter Druck gesetzt, aber das ist irgendwie immer so das Beispiel, wo ich mir denke, okay, in dem Moment wusste ich nicht, was ich tun sollte, aber ich hatte das Gefühl, ich weiß, was für eine Geschichte ich erzählen will und dann passt das mit den Regeln bestimmt schon. Und das ist der Weg, wie ich mich durch mein komplettes Spielleiten schleiche. Wie kriege ich eine schöne Geschichte für alle Beteiligten hin? Passen meine Regeln dazu?
Ja, und das ist doch auch die richtige Herangehensweise, denke ich auf jeden Fall, wo du Spaß hast, wo alle dran Spaß haben und du eine coole Geschichte halt erzählen kannst. Zur Sache Spielertod fiel mir jetzt auch noch eine kleine Sache ein, weil du ja eben auch gesagt hast, Delta Green, was ja ein ähnliches Spiel ist wie Call of Cthulhu, nur vielleicht noch ein bisschen tödlicher. Mhm. Und da haben bestimmte Waffen die machen halt wie in allen Rollenspielen wie Damage, ne? Keine Ahnung, 1d12 oder whatever. Und einige Waffen, die zum Beispiel schnell feuern können oder so, haben einen Tödlichkeitswert, heißt der liegt zum Beispiel bei einer 10. Das heißt, du würfelst jetzt den Damage und wenn du eine 5 gewürfelt hast, brauchst du keinen Schaden mehr würfeln, weil egal, was du jetzt getroffen hast, wird dadurch halt down gehen. Ne? Ja. Und ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo die Agenten, die mit mir gespielt haben, der Meinung waren, dass sie jetzt so eine, keine Ahnung, Call of Duty-mäßige, wir räumen jetzt dieses Gebäude Geschichte machen mit zwei gehen durchs Fenster, einer durch die Tür, einer kommt vom Dach, alles total krass und so. Und die erste Spielerin geht durch die Tür und die würfelt eine 3 und sie fällt halt rückwärts aus der Tür wieder raus so und hat auch keine letzten Worte gehabt, halt gar nichts, weil sie halt hart gekrittet wurde. Ne? In dem Moment super blöd für sie, war halt so. Der Rest hat halt weitergemacht, danach war es noch ein bisschen dramatisch mit, oh, wir sind Delta Green, wir müssen die Leiche entsorgen, weil uns gibt's ja gar nicht und so. Und du hast ja dieses Bond-System, wo du ja am Anfang sagst, du hast eine Familie oder Freunde, für die machst du das ja alles. Ja? Und die wurden dann irgendwie auf die anderen so ein bisschen aufgeteilt, weil die haben sich dann verantwortlich gefühlt, man so, okay, ich sorge halt dafür, dass der oder die Partnerin von der verstorbenen Spielfigur jetzt immer noch versorgt ist, so, ne? Aber keine Ahnung, ich fahre jetzt seinen Sohn halt jeden Montag zur Schule, weil die Mutter kann das nicht. Ich mach das und ich mach das so. Und dann wurde natürlich die Spielfigur getauscht, wurde eine neue Figur gemacht, neue Story und bla. Und Session nach Session nach Session ging es immer noch irgendwie um diese Figur, die damals gestorben ist. Weil die hat halt Probleme mit sich gebracht, aber auch irgendwie eine coole Story dadurch, dass alle so merken, so ja, wir sind halt irgendwie mega auf uns allein gestellt. Mhm. Und wenn es einfach uns erwischt, müssen die anderen Leute halt diese Bürde für diese Person tragen. Und das war halt richtig cooles Rollenspiel.
Das finde ich total spannend, einfach um das mal eben festzuhalten, diesen Aspekt, dass man ja eigentlich denkt, dass wenn jetzt so ein Plot-Twist in Anführungsstrichen passiert, dass eben ein Charakter stirbt, dass man im ersten Moment vielleicht denkt, so okay, krass, das beendet jetzt irgendwie ein Kapitel oder das hört irgendwas auf. Und klar, stimmt auch irgendwo. Aber wenn man sich also jetzt nach diesem Gespräch hier gerade mal so auch im Klaren darüber wird, wie viele Tore das auch öffnen kann für so ein Rollenspiel, finde ich das einfach super spannend, das einmal so einfach so festzuhalten.
Ja, da entsteht viel raus. Und irgendwie ist das auch so eine antreibende Kraft für die anderen Spieler. Die wollen das dann irgendwie rächen und die wollen dann irgendwie die Welt wieder gerade rücken für die Personen, die sie verloren haben und so. Und haben die dann, glaube ich, auch als Bond gehabt, obwohl die nicht mehr gelebt hat. Und dann auch irgendwie in entscheidenden Momenten, wo die eigentlich am Verzweifeln waren, gesagt, nee, ich verbessere jetzt meinen Wurf, weil das, was damals passiert ist, daran denke ich jetzt, so darauf fokussiere ich mich und das ist, warum ich das hier mache. Und das war dann auch immer ganz cool. Daher, ja, das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf, wie geht man mit Spielertoten um?
Kann man ja auch ganze Episoden so aufnehmen zu dem Thema.
Ich wollte sagen, und damit haben wir doch trotzdem schon mal inhaltlichen Mehrwert geschaffen vielleicht.
Definitiv.
Ich habe meinen Punkt vergessen, das heißt, ich überlasse das gerne gerade euch.
Wobei, man muss, glaube ich, noch sagen, wenn man One-Shot spielt, dann ist es einfach so. Also dann, ups, ne? Schön, wenn es nicht am Anfang passiert, weil dann langweilt sich jemand. Im Idealfall hat man vielleicht noch einen NSC vorbereitet, den kann man dann irgendwie reinspringen, wie beim Alien-RPG, da sterben die Leute auch, wie die fliegen. Ja, ist halt so, das lebt ja auch so ein bisschen davon. Man will ja auch, dass das jetzt spannend ist, ne? Es ist ja nicht spannend, wenn du 10 Trefferpunkte hast und jeden Kampf verlierst du 8, dann wirst du voll geheilt und dann kriegst du wieder 7 Damage und dann wirst du voll geheilt und dieser komische Kreislauf wiederholt sich die ganze Zeit.
Du willst ja auch in der Regel Konsequenzen haben. So, mhm. Also ich meine, Videospiele wie die Souls-Reihe, die wird ja nicht so funktionieren, wenn es nicht so ja. Verdammt hart wäre, einfach so, ne? Und da gibt's ja viele Sachen. So, ich meine, gut, ich würde mich da jetzt rausnehmen, weil ich bin einer, der spielt die meisten Spiele einfach immer auf leicht. Weil ich sie meistens wegen der Story spiele und nicht wegen der Competition so. Aber ich meine, das wäre jetzt eigentlich mal eine spannende Frage, Flo, vielleicht weißt du, das gibt's eigentlich Pen-and-Paper-Spiele, die einen verschiedenen Schwierigkeitsgrad anbieten?
Das setzt du dir irgendwo halt selber, ne? In der Spielleitung kannst du das ja steuern. Wenn es 5E ist und du willst das Spiel richtig schwer machen, machst du immer Challenge Rating plus 2 zum Beispiel. Oder plus 3 sogar, wenn du denkst, so, ich habe heute einen fiesen Tag, so, ne? Es gibt doch einfach Spiele, die schwerer sind, so. Also wenn du jetzt nicht mit Niederschlägen umgehen kannst, dann spiel nicht Symbarum, so. Weil das Game ist halt hart, ne? Davon lebt es ja so. Und wenn du nicht damit umgehen kannst, dass irgendwie Sachen schief gehen, dann spiel nicht Only War oder spiel nicht das. Ne? Daher, man kann natürlich sich auch selber das Spiel schwer machen. Zum Beispiel gibt's auch, das habe ich auf YouTube gesehen, da hat ein Typ irgendeine Challenge gemacht, wo die D&D 5E gespielt haben auf Level 20. Und sein Charakter war Level 20, hat Level 1 in jeder möglichen Klasse, die er nehmen konnte. Mhm. Ja? Das heißt, die Figur ist Level 20, aber sie ist unfassbar schlecht. Sie kann halt gar nichts. Oder? Das ist das Gegenteil vom Easy Mode, ne? Du hast halt eine Figur, die zwar ein hohes Level hat und einen Haufen Trefferpunkte, aber sie kann halt nix.
So wie Mario Kart mit Bananen spielen oder sowas, ja.
Ja, kann man machen, ne? Ist vielleicht nicht so geil, aber man kann natürlich auch an dieser Herausforderung wachsen. Ich weiß auch nicht.
Ja, ich glaube, also in D&D kannst du halt wirklich gut skalieren, einfach über das Challenge-Rating. Da könntest du ja theoretisch auch über einen Encounter gehen, der halt einfach sehr leicht ist. Ich glaube, der spannende Faktor dann bei Cthulhu oder Symbarum oder den anderen ist ja, dass da praktisch analog zu Dark Souls wäre dann das Ding Get Good. Also in dem Fall das Spiel besser verstehen, Gameplay-Mechaniken verstehen. Aber das hilft dir in Cthulhu nicht.
Stimmt.
In Cthulhu hilft's dir, deine Mentalität anzupassen, vorsichtiger zu spielen, dir deiner Sterblichkeit ein bisschen bewusster zu sein. Und eben, ich finde, da ist der Dark Souls-Vergleich ganz gut, weil so viele Leute sind in die ersten Dark Souls-Spiele reingegangen mit, geil, ist es mal wieder ein Spiel, wo ich der Held in Rüstung bin und warum hat mich der erste Gegner gerade umgebracht? Naja, war bestimmt ein Fehler. Und dann lernen sie plötzlich, fuck, ich bin sterblich. Ich bin überhaupt nicht der große Held. vielleicht in vielen, vielen, vielen Stunden Spiel kann ich das werden. Und in Call of Cthulhu ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du am Ende wahnsinnig wirst und glaubst, du bist der große Held, aber eigentlich in irgendeinem Sanatorium sitzt. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, durch irgendwie eine gute Mentalität zu sagen, ich lerne da dazu, ich weiß jetzt, wie ich mit den Sachen umgehen muss und kann irgendwie einen positiven Effekt in der fiktiven Welt hinterlassen.
Ich würde an der Stelle noch mal eine Frage reinbringen, die vielleicht auch sich so ein bisschen anknüpft an eben das mit den Schwierigkeitsgraden. Und zwar eine sehr allgemeine Frage. Und zwar, wie viel Glücksspiel ist Pen and Paper, wenn man mit Würfeln wirft?
Das kannst du einfach rausfinden, wenn du zum Beispiel auf eine der letzten Seiten im Alien RPG guckst. Da steht nämlich zum Beispiel die prozentuale Wahrscheinlichkeit von jedem Wurf, der passieren wird. Abhängig mit den Boni, die du hast. Ich meine, klar ist es irgendwie, es ist Glücksspiel, dass du je nach System steuern kannst. So 5E zum Beispiel hört irgendwann auf, Glücksspiel zu sein. Hm. Weil wenn du einen passiven Bonus von einer plus 12 auf irgendwas hast, dann ist dir halt auch klar so, es wird mindestens eine 13, ne? Außer ich hau jetzt eine net 1 raus, dann ist blöd. Aber im Regelfall ist es eigentlich nicht so, ich würde nicht unbedingt sagen Glücksspiel, also Glück ist mit dabei, klar, ne? Das treibt dich auch ein bisschen an so. Und es macht ja auch Spaß, weil dafür sind die Würfel ja auch da, weil wenn immer alles einfach funktioniert, macht das Spiel keinen Spaß. Und wenn immer alles schief geht, dann gehen alle nach Hause. So. Ist auch blöd. Aber du hast ja dein Charakterbogen und du siehst ja, welche Werte habe ich da. Ne? Und wenn du jetzt Call of Cthulhu spielst und du hast einen Wert auf 1, darfst du ihn zwar würfeln, aber dann ist es halt fucking Glücksspiel. So, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Historiker spielst, der irgendwie Kunstkulturgeschichte auf 80 hat, dann ist das kein Glücksspiel mehr. Dann ist das sehr, sehr, sehr kalkuliertes Risiko. Und ich glaube, das ist, was du die meiste Zeit eigentlich machst in, egal ob das jetzt ein Pen-and-Paper-Spiel ist oder ein Tabletop-Wargame wie Warhammer 40k oder irgendwas wie Blood Bowl oder so, du triffst Entscheidungen, wo du das Risiko halt vorkalkulierst und versuchst, sie immer so zu würfeln, dass die Wahrscheinlichkeit für dich besser ist als für den anderen. Und wenn du das Mindset in dir drin hast, bist du entweder richtig gut geworden in dem Spiel oder du bist einfach so ein blöder Metagamer, den keiner mag. Und baust dir deine komische Min-Max-Meta-Figur. Aber nee, so dadurch machst du dir das Spiel halt einfacher. Und spielst die meisten Spiele halt auch dann so, wie sie gespielt werden wollen. Und dadurch machen sie dann auch am meisten Spaß.
Ich würde halt irgendwie vielleicht sogar noch ergänzen, dass du ja, klar, ne, die Zahl auf dem Würfel ist am Ende Glück. Die Vorbereitung, ob deine Zahl, auf die du kommen willst, überhaupt realistisch zu erreichen bist, nochmal ein anderer Faktor. Aber du hast am Ende ja trotzdem immer noch irgendwie eine Spielleitung da sitzen, die dann sagen kann, okay, das ist jetzt gescheitert, aber bedeutet gescheitert jetzt, dass du 30 Meter in die Tiefe stürzt oder dass du dir leicht den Knöchel verstauchst. Du hast ja immer noch so ein bisschen eine narrative Komponente drin, in der du auch Sachen abfedern kannst, wenn du das willst. Das kannst du in einem D&D-Kampf nicht so richtig, weil wenn du halt nicht triffst, triffst du halt nicht. Eigentlich in jedem Kämpfen, aber bei anderen Skillchecks hast du ja, finde ich, doch immer noch so ein bisschen Spielraum.
Da sind wir halt auch bei der Frage natürlich Failing Forward, worüber wir schon mal gesprochen haben. Bestrafe ich die SpielerInnen, weil ihr Würfelglück schlecht war? Tun wir nicht. Das ist blöd. So, kann man machen, ist halt kacke. Ne? Da dieses klasse Beispiel mit, ich will eine Tür aufbrechen, ich würfel gut, die Tür geht kaputt, ich würfel okay, ich krieg die irgendwie auf oder ich fail halt. Mhm. Und dann ist es nicht so, oh ja, die Gruppe steht jetzt vor der Tür und weiß nicht weiter, sondern klar geht die Tür irgendwie auf, aber es ist halt mega laut und du löst einen Alarm aus oder so, aber du failst in der Geschichte nach vorne. Und dann kommt dazu noch das Würfeln, weil Würfeln ist halt so ein Segen und ein Fluch in Rollenspielen, vor allem wenn man, glaube ich, aus der Spielementalität von D&D kommt, weil in D&D würfelt man sich echt teilweise die Finger fast schon wund, ne? Du hast diese ganzen geilen Skills, du kannst diese ganzen coolen Sachen und es macht auch mega Spaß zu würfeln. Call of Cthulhu zum Beispiel, oft ist es sehr gut für dich, nicht zu würfeln. So, weil Würfeln beinhaltet die Chance auf was Schlechtes. Ja. Und dann ist halt auch die Frage, das muss man, glaube ich, auch einfach lernen in der Spielleitung, dass man, wenn man Spiele spielt wie Call of Cthulhu oder Delta Green oder solche Sachen, Würfeln müssen, die müssen was bedeuten. Ne? Ich bin auch ein großer Fan, wenn du zum Beispiel Call of Cthulhu wieder nimmst und du sagst, du hast eine Figur gebaut, die, keine Ahnung, hat Bürokratie auf 60 Punkten, ja. Und du findest einen Papierstapel und suchst irgendwas, dass du sagst, du musst das nicht würfeln. Du hast 60 Punkte, du bist halt echt gut in dem, was du tust. Und es dauert vielleicht ein bisschen, aber du wirst das finden. So, dann kann die Figur halt die Talente, die sie gebaut hat, benutzen, was cool ist für die SpielerInnen, weil die sagt, hey, was ich hier umsetze, funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es nicht so, ich habe 80 Punkte hier drin, aber ich habe eine 99 gewürfelt. So, mein krasser Bürokrat, der seit 90 Jahren nichts anderes macht, außer irgendwie HVV-Profikarten zu unterschreiben, so, hat heute vergessen, wie man das macht. So, das ist halt ja auch nicht immersiv für die Geschichte. So. Und für Sachen wie COC denke ich mir immer, wenn gewürfelt wird, dann weil die Person im Stress ist oder in einem Risikomoment, wo du halt nicht dich komplett darauf verlassen kannst, so, ich weiß, was ich mache, ich konzentriere mich jetzt, mach das in Ruhe. Und manchmal halt natürlich auch, um die Leute ein bisschen zu foppen, weil die Leute freuen sich auch, wenn sie würfeln können. Dann kann man rote Heringe würfeln, was auch immer richtig cool ist. Mhm. Würfel auf Horchen und egal, was rauskommt, ihr hört nichts, ne? Oder ihr hört vielleicht doch irgendwas, aber da ist nichts. Und dadurch baust du so diese Spannung auf mit irgendwas passiert hier. Und Unwissenheit ist der beste Freund von jedem Menschen in der Spielleitung.
Ja.
So, wenn du Gruselspiele spielst und die Spieler nicht das Gefühl haben, in Kontrolle zu sein, dann machst du halt alles richtig. Daher, ja, würfel halt, wenn es passt und wenn es wichtig ist. Und dann kriegen die Würfel Bedeutung.
Da hatte ich einen spannenden Moment, tatsächlich in dieser The Haunting-Runde, auf den muss ich kurz erzählen, weil da war es praktisch so, dass Person A nochmal durch den Flur gegangen ist, an der Haustür vorbei. Und ich habe auf einem gewissen Punkt entschieden, okay, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit heute Abend, die werden jetzt da eingesperrt, weil, warum nicht? Dementsprechend fällt ja das Schloss zu. Und dann habe ich ihn, während er vorbeiläuft, gesagt, würfel doch mal auf Horchen. Ich glaube, es war eine 80 oder so. Es war auf jeden Fall, er hat alles gehört, außer das vom Wurf her. Und dann hab ich was ausprobiert, ohne drüber nachzudenken. Und ich muss sagen, das ist was ich vielleicht weiterhin ausprobieren will. Ich habe gesagt, okay, du läufst durch, hörst, wie die sich deine Freunde im Esszimmer gerade unterhalten, wie sich deine Kollegen unterhalten. Und bekommst gar nicht mit, wie die Haustür rechts von dir so ein leises Klacken auslöst. Und alle Spieler waren so, was? Fuck! Aber haben dann geschafft, eben das zu trennen von ihrer Figur. Also es ist nicht in Metaplay verfallen. Weil das halt eine Angst war, die ich dann in dem Moment, als ich das erzählt habe, war ich so, fuck. Jetzt können die natürlich versuchen, irgendwie aus allen Ausgängen rauszukommen, obwohl keine Spielfigur weiß, dass die Tür zu ist. Aber die Gruppe hat jetzt in dem Fall super reagiert und ist dann irgendwann, ich glaube, 20 Minuten später, als sie gesagt haben, okay, jetzt gehen wir hier raus, jetzt wird's zu wild, standen die halt vor einer verschlossenen Tür und sind sehr panisch geworden.
Vor allem ist das ja auch eine Sache, die, also wenn ich mich an die The Haunting Session erinnere, das war auch eine Sache, ich wusste ja auch irgendwie quasi in dritter Person oder Outgame, dass Flo mich da haben wollte. Mhm. So, dass das Spiel das eigentlich verlangt, um die Geschichte auszuspielen, dass eben die Investigatoren da irgendwie rein müssen. So, und dann, ja, hätte ich natürlich auch sagen können, keine Ahnung, ich setze mich jetzt draußen ins Auto und fahre irgendwo zelten oder sowas, aber das hätte mich ja nicht nach vorne gebracht. So, ich wollte ja auch dann diese Neugierigkeit oder diese Neugier, die sich dann eben auch Outgame bei mir breit gemacht hat, wollte ich dann ja auch erfahren. So, und dann bin ich ja auch in das Haus und dann, gut, dann war halt die Tür zu, mein Gott, dann gucke ich halt, was es hier drin noch für Sachen gibt, die ich irgendwie rausfinden kann.
Ich habe das jahrelang in D&D und Pathfinder gemacht, wenn ich das geleitet habe. Leute würfen ja Wahrnehmung wie blöd, ne? Ja. Das ist ja so der Skill, der fliegt ja so oft über den Tisch, dass das Holz vom Tisch irgendwann abplatzt und die Würfel werden ganz rund und so, weil die Leute würfeln Wahrnehmung halt, ne? Musst du ja auch. Und wenn Leute da schlecht gewürfelt haben, weil bei uns war das damals auch so ein Meme, wenn du eine Eins gewürfelt hast, wurdest du geblendet. Ja, es war egal, ob du draußen bist oder ob du in der Höhle bist, ja, oder ob du ein Tuch vor den Augen hast. Ne, die Sonne hat dich gefunden und sie hat dich geblendet. So. Und das war witzig. Und irgendwann habe ich mir das abgewöhnt, weil ich mir dachte, irgendwie, eigentlich ist das voll dumm, weil ich hier gerade eine Chance verschenke, diesen Fehlschlag ins Spiel einzubauen. Weil Wahrnehmung sagt ja nicht, du nimmst nichts wahr, nur weil du jetzt schlecht gewürfelt hast, ja, sondern vielleicht nimmst du Sachen halt falsch wahr. Hm. Und dann zum Beispiel der Gruppenscout, der irgendwelche Leute auf der Straße beobachtet hat, die mit so einem Wagen unterwegs sind, würfelt super schlecht, guckt halt runter und denen fällt halt nur auf so, oh krass, die sind bewaffnet und irgendwas wackelt hinten im Wagen und geht halt zurück und sagt so, alles klar, das sind krasse Banditen und ne, wir sind hier die Good Guys und wir gehen das jetzt klären, gehen halt da runter, prügeln die alle weg und merken dann so, ja, nö, war so eine Handelsfamilie, die gerade auf dem Weg war, irgendwie so eine Ziege zu verkaufen, die hinten im Wagen eingesponnen waren und waren so, dieses typische Meme mit so, are we the bad guys? und das kann man sagen so, oh, nö, Flo, das hast du ja voll blöd erzwungen, weil du ihm diese schlechte Info gegeben hast. Und ich sag, haha, nein, weil die komplette Party das nicht angezweifelt hat, ne? Mhm. Dass der Typ meinte, ich glaube, das ist eine gefährliche Gruppe, und die ganze Gruppe war so geil, wir looten die so, ne? Die haben ja nicht mal Hallo gesagt, die kamen aus den Büschen rausgesprungen, haben ein bisschen rumgeschrien, der Barbar hat Rage angemacht, Feuerbälle flogen. Ja, und danach haben sie die Leichen irgendwo verbuddelt und meinten, die haben wir nie getroffen.
Hat niemand gesehen. Leider verschwunden.
Nee. Und dann waren sie auch irgendwann mad, als ich meinte so, hey, wir müssen irgendwann mal überlegen, ob sich irgendwelche Gesinnungen in der Gruppe doch langsam ändern. Mhm. Weil, ganz ehrlich, überall, wo ihr lang geht, hinterlasst halt Tod und Verwesung, alles brennt und alles ist kaputt. So.
Die klassischen Mörder-Hobos.
Ja, richtige Mörder-Hobos sein.
Und den Begriff mal wieder zu droppen.
Ja.
Oder wenn sie dann irgendwie Leute in dem Dungeon da, klassische Sache so, bist in dem Dungeon, kommst in den Raum, bekämpfst irgendwas, machst eine kurze Rast, bekämpfst irgendwas, machst eine kurze Rast, bekämpfst irgendwas, mhm. machst eine lange Rast, bla bla, ja. Weißt du, wie mad SpielerInnen werden, wenn du sagst, du kannst ja nicht rasten, weil der Raum voller Leichen ist? So, sorry, du kannst halt nicht neben Generic Goblin NPC 30 jetzt irgendwie dein Zelt aufschlagen und mir sagen, dass du hier in der entspannte 8 Stunden schlafen wirst. So, der ganze Raum ist voll mit toten Körpern. So, und dann heißt es so, nein, du zwingst uns hier in irgendwelche blöden Sachen. Und so, nee, halt, ich denke halt nicht, dass dein chaotisch guter Hochelfen-Waldläufer so sein Zelthering in das Rückenmark von diesem Goblin steckt, damit sein blödes Zelt stehen bleibt. So. Ich sehe das halt nicht. Ne? Wenn ihr sowas wollt, dann spielt halt Mörder-Hobos, dann geht halt Chaotic Evil und spielt Barbaren, dann lasst ich euch überall schlafen. Aber
ja.
Nee, halt, m-m. Aber gut, kann man natürlich überstreiten, muss man auch nicht immer machen, aber manchmal hilft das auch so den SpielerInnen so ihre Taten nochmal vor Ort zu führen und zu sagen, so, hey, weißt du noch, als du meintest, deine Figur ist chaotisch gut? Erinnerst du dich?
Lass uns darüber doch nochmal reden.
Da war was, weißt du noch? Da war was. Ach, voll schön, ey.
Sehr schön.
Was hast du denn jetzt nochmal für Tipps, ne? Als Mensch, der jetzt auch gerade angefangen hat mit dem Leiten, wie war das für dich? Wie aufgeregt warst du? Mhm. Und wenn jetzt jemand da draußen das hört und sich denkt, oh, ich hab auch Bock irgendwie zu leiten, aber ich trau mich nicht und ich weiß nicht, wie ich da rangehen sollte. Was sind denn jetzt hier die krassen Lukas-Volltipps?
Um mit der ersten Frage einzuleiten, beim ersten Mal, ich war höllisch aufgeregt. Wir spielen ja online, aber ich hatte trotzdem mein ganzes Setup irgendwie 3 Stunden vorher fertig aufgebaut. Die Würfel lagen bereit, der DM-Screen war da und ich war so, okay.
Das ich erinnere mich an das Foto im Discord, ja.
Also das wird schon gut gehen, das wird schon alles klappen. Und ich glaube, also diese erste Angst kann man den Leuten auch gar nicht so richtig nehmen, weil es ist ja doch auch eine gewisse Verantwortung als Spielleitung, da dann zu stehen und zu sagen, hey, wir erzählen jetzt zwar zusammen eine Geschichte, aber irgendwie bin ich die einzige Person, die weiß, wie sie ungefähr enden sollte. ich bin die einzige Person, die mal kurz auf die Karte geschaut hat. Ich glaube, sich nicht so sehr mit Regeln beschäftigen tatsächlich. Also das Gefühl zu haben, die Regeln zu verstehen, aber nicht bei so Kleinigkeiten sich davon aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn man nicht mehr weiß, wie eine Regel funktioniert. Ich habe bei The Haunting vergessen, wie der letzte Zauber von Corbett aussieht. Und war so, okay, dann lasse ich die jetzt einfach praktisch alle mal würfeln auf ihren Widerstandswert und im Zweifel sind die halt erstmal komplett praktisch in ihrer Bewegung eingefroren. Und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Und einfach sich nicht zu scheuen zu improvisieren, wenn es scheiße läuft, kann man immer noch zurück. Das heißt, ich glaube, der wichtigste Faktor ist, mit so viel Spaß wie möglich rangehen und am besten Fall mit einer Gruppe starten, bei der man sich sicher und geborgen fühlt. Weil ich muss sagen, ich könnte super vielen, also ich hätte, glaube ich, keins dieser Abenteuer mit so viel Freude leiten können, wie in den Gruppen, mit denen ich das bisher gemacht habe, weil ich da immer wusste, ey, wenn was schief läuft, dann lachen wir danach drüber und dann ist gut. Keiner ist einem böse, wenn man plötzlich vergisst, ein Handout auszuteilen, vielleicht auch in The Haunting passiert, egal. Hat dann der Nachbar zufällig erzählt. Aber ich finde tatsächlich, das Wichtigste ist, dass man eine Gruppe hat, in der Scheitern kein Scheitern ist, sondern halt einfach passiert halt mal. Und jeder macht Fehler. Also wie gesagt, ich habe jetzt vom letzten Abenteuer erzählt und das ist nicht mein erstes Abenteuer gewesen, wie oft mir da Sachen nicht eingefallen sind, wie oft ich da Kram improvisiert hatte. Am Ende hatten trotzdem alle Spaß. Und das nicht, weil ich der geniale Spielleiter des 21. Jahrhunderts bin, sondern einfach, weil es darum geht, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen und gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Und ja.
Ich muss sofort daran denken, wie du beim Community Play dabei warst und du dem Sumo-Ringer, der importiert wurde, in den Fuß geschossen hast. Das eine Mal in der kompletten Session, die irgendwie 4 Stunden ging, dass Lukas eine Waffe in die Hand nimmt und er schießt dem einen freundlichen NSC, den es gibt, den einen, der auf eurer Seite ist, dem schieße ich jetzt in den Fuß in dem Moment, wo wir ihn am meisten brauchen. So.
Ich wollte nur helfen. Aber ich hatte scheinbar nicht genug Koffein im Körper.
Nein, alles, was du gerade gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben. Stimmt absolut, ja.
Ja, voll gerade eben, was diesen, finde ich auch mittlerweile echt super wichtigen Tipp angeht, auch gerade eben dann zu überlegen, hey, ich spiele irgendwie mit Leuten, zu denen ich eh schon keine große Hürde habe, irgendwie so mit denen irgendwie umzugehen. Das ist, glaube ich, sehr von Vorteil, wenn man eben anfängt. Ja. Voll gut.
Also ich bin auch immer noch aufgeregt, wenn ich mit komplett Fremden spiele. Mhm. Und ich habe auch mal so eine Zeit lang Random-Gruppen auf Roll20 einfach geleitet, wo ich meinte, hey, an dem Tag werde ich dieses Spiel spielen. Ihr könnt hier klicken, dann könnt ihr mitspielen, whatever. Und dann habe ich halt vorher auch nicht mit den Leuten gesprochen. So, ich habe deren Charaktere gesehen. Halbe Stunde, bevor das Spiel losging, sind die halt rein. So, dann hörst du erstmal die Stimme von denen, bist das okay, mal gucken, was jetzt passiert, so. Das macht man ein paar Mal, dann wird man auch souveräner, so, und jetzt hätte ich auch eigentlich Bock, so ein bisschen Conventions und so eigentlich, aber mal schauen. aber cooler Shit.
Voll gut. Ich glaube, dass wir uns damit jetzt auch schon langsam Richtung Ende dieser Folge bewegen. Flo hat ja am Anfang einmal angekündigt, dass es wieder eine schöne Pen-and-Paper-Legende gibt. Willst du da vielleicht einmal kurz ausholen?
Genau, warte, letztes Mal war Old Man Henderson.
Das müsste die letzte gewesen sein, glaube ich.
Der, ja, wie ich rausgefunden habe, sogar mittlerweile eine semi-offizielle Klasse ist in Monster of the Week.
Stark.
Man kann nämlich einen Verwandten des Henderson spielen, hat damit den Henderson-Fluch und ist einfach borderline wahnsinnig, irre und auf der Jagd nach Kartenzwerten. Das ist alles richtig, richtig komisch. Die nächste, vielleicht kennen das einige Leute oder auch nicht, um da einmal zu erklären, warum das vielleicht so komisch klingt, ist das ist aus dem Warhammer 40k-Rollenspielsystem, was halt aus vier Systemen besteht, ne? Deathwatch, Space Marines, Black Crusade, die Bösen, Only War, die Soldaten und Dark Heresy, das Standardding, wo man so das Call of Cthulhu des 40k spielt, ja. Und diese Legende ist die darwinistische Charaktererstellung. Man findet sie im Internet, wenn man nach der All Guardsmen Party googelt. Kleiner Spoiler, man weiß direkt, in welche Richtung das geht. Mhm. Es wurde Only War gespielt. Man hat sich getroffen, ich glaube, es ging 3 Tage, Freitag bis Sonntag wurde da durchgesuchtet. Und die Leute wussten, es ist Only War, hier ist ein Planet, der wird belagert von Orks. So, ne? Wie eben erzählt, so baust deine Figur, die wurden irgendwie in so einen Schützengraben gesteckt. Und dann hieß es so, ihr müsst die Orks aufhalten, lief gut. Dann kamen die Orks wieder, lief auch gut so. Dann ging es los mit, hey, ihr habt übrigens keine Munition mehr, weil die Logistik hat's verkackt und irgendwie wird's gerade ein bisschen schlecht für euch. So lief immer noch okay, aber die ersten Spieler sind gestorben. Dann kamen die Orks das vierte Mal und die Soldaten hatten nur noch Stöcker und Steine und waren halt kaputt, haben neue Figuren gemacht und wurden in den Schützengraben 100 Meter weiter hinten gestellt. Ja? Rinse and repeat, bis irgendwann sie dann nach, keine Ahnung, 10 Schützengräben es da geschafft haben, die Orks zu besiegen. Alles war richtig schlimm, jeder hat schon 20 Charaktere verloren und so. Es hört aber da nicht auf, weil dann noch ein Bürgerkrieg angefangen hat. So, dann ging es halt los, da irgendwie mit den Rebellen zu kämpfen. Jeder ist immer sofort umgefallen nach einem Treffer. Alles war ganz schlimm. Noch mehr Spieler sterben, noch mehr Spieler sterben. Dann war der Bürgerkrieg gewonnen und es hieß, okay, wir verlassen jetzt diesen Planeten. Aber nein, Tyranniden-Invasion. Dann hieß es so, ihr müsst jetzt auf diesen Weltraumflughafen aufpassen, während wir die Zivilisten rausholen, ja? Ich habe eben schon erzählt, wie kack es ist, gegen Orks zu kämpfen. Tyranniden ist halt so ein anderes Ding, weil da sagt das Spiel auch nicht so, hey, du hast dir noch eine Chance, das und das zu tun, sondern das Spiel ist eigentlich so, ja, geh halt heulen. So, ne?
Erklär bitte einmal kurz, was Tyranniden sind.
Hast du StarCraft gespielt?
Nee.
Also, sonst hätte ich gesagt, sowas wie die Zerg.
Kennst du Starship Troopers?
Ja.
Die Bugs. In noch größer, in farbenprächtiger und verschießen noch mehr Säure.
Ah, alright.
Und in viel, 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 viel schlimmer so, ne? Und dann ging halt auch die Story, so die verteidigen diesen Weltraumflughafen, es läuft, es kommen so diese kleinen Bugs, passt schon, bla bla, irgendwann kamen die großen, alles ist richtig schlecht, so, ne? Und dann haben sie halt den Befehl bekommen, so, wir hauen jetzt ab, sind in so ein Raumschiff-Döns Richtung Himmel und sehen auch um sich herum so, jedes Schiff stürzt ab, weil es von den fliegenden Viechern weggerissen wird und bla bla bla, ne? Dramatik, Dramatik. Ein Schiff kommt raus, landet in irgendeinem Space-Kreuzer, keine Ahnung, was abgeht. Alle denken so, okay, yay, Mission accomplished, voll toll. Tür geht auf, steht da so eine Frau in so einem schwarzen Mantel, so einem schwarzen Hut und so einem komischen Kreuzer mit ihrem Hals, umgeben von irgendwelchen Elite-Soldaten. Also, okay, krass, alle stellen sich jetzt hier eine Reihe auf und der Spieler hat so, okay, ihr habt hier eine Liste mit allen Spielcharakteren, die überlebt haben bisher, so. Jeder Spieler hatte vielleicht 10. Sucht euch mal einen davon aus, den ihr am besten fandet, so, ne? Die suchen sich halt ihre Figuren aus, Rest wird erschossen, ihr seid jetzt Mitglied der Inquisition, ab heute spielen wir Dark Heresy. Und
aber das ist so on-brand für das gesamte Universum.
Ja.
Du stirbst 30 Mal und dein Ende ist eigentlich kein Happy End, aber hey, es geht weiter, oder?
Ja, genau. Und das ist halt so 40k, es gibt's nicht. Und die haben jetzt auf 4chan und so gibt's da Zusammenschriften, die All-Guardsman-Party, die halt investigieren wie in Call of Cthulhu, aber jetzt stell dir vor, du spielst Call of Cthulhu und jeder in deiner Gruppe ist Vietnam-Veteran und einfach absolut durch im Kopf so. Und wahrscheinlich kann auch keiner lesen. Aber was andere Leute mit Stift und Papier lösen, löst du halt mit dem Flammenwerfer. Und die haben eine ganz schöne Geschichte. Wie gesagt, googelt das gerne. All Guardsmen Party, es ist mega, mega unterhaltsam.
Spannend. Wow. Ja, wir haben da einiges jetzt hier schon schön besprechen können. Lukas, schön, dass du dabei warst bei unserer Folge.
Ja, ich hoffe, ich habe euer Format nicht zu sehr zerschossen. Ich bedanke mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
Welches Format, Lukas?
Welches Format? Hey, ihr habt zumindest eine ungefähre Laufzeit. Damit seid ihr gelben Leuten schon mal ein bisschen was voraus.
Ja, ich glaube, wir haben die Stunde hier gut geschafft. Und ja, und ich glaube, da gibt es auch sicherlich noch weiteren Gesprächsbedarf, der dann sicherlich auch noch mal irgendwann wieder im Podcast-Feed landen wird.
Ja, und ich werde Lukas eh zwingen, dass er. Nee, wobei, ich muss ihn ja gar nicht zwingen. Er hat ja schon angeboten, willst du mal für uns leiten?
Ja, also da müssen wir tatsächlich bald einen Termin für finden, weil ich.
Übermorgen? Übermorgen?
Nee, nicht ganz so bald. So um Halloween rum hätte ich vielleicht ein passendes Abenteuer für euch.
Oh.
Können wir ein bisschen Trick-or-Treating in Massachusetts machen?
Bin ich am Start. Also Halloween können wir uns gerne freihalten.
Ja, voll cool. Dann, nice. Dann haben wir das. Wir schnacken eh nochmal aus anderen Gründen, weil.
Da ist was am Köcheln.
Ja, und Lukas ist halt mega nett so und ich nerv dir zwischendurch auch gerne auf WhatsApp. Und wenn ihr, so wie ich, nicht genug von dem Lukas kriegen könnt, gönnt euch seinen Podcast mit den gelben Leuten und so.
Genau, besucht uns gerne im Discord, da hängen wir alle drei auch rum. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Pen and Paper, egal was, könnt ihr da gerne stellen. Da wird es sicherlich auch eine Hilfestellung zu geben. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich glaube, Flo, es wird deine offizielle Verabschiedung vermisst. Vielleicht findest du da heute wieder Platz für.
Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen auf die Finger bekommen. Aber ne, Maske tragen und Hände waschen, Inzidenzen hoch, es geht wieder los vielleicht, man weiß es nicht. Aber mach das mal. Nicht, dass ich am Ende Schuld habe, dass irgendwie Corona wieder da ist.
Garantiert nicht. Flo, mach's gut. Lukas, war schön, dass du bei uns warst.
Bis zum nächsten Mal, Lukas.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sie.
Tschüss.